Hallo, meine Damen und Herren, da sind wir wieder. Wir sind immer noch im Shrine of Rama. Wir haben das letzte Mal festgestellt, der Nebelwand ist ja gar nichts Schlimmes, sondern direkt ein Bonfire. Gut, dass keiner von uns dort kurz vor der Nebelwand mit allen Gegnern besiegt wieder umgekehrt ist, weil er gedacht hat, er hat zu wenig Estus für einen Bossfight. Und über alles Weitere spreche ich mit Dom Schott. Hallo, Dom.
Hallo, in dieser Folge heute mal die Zoologen in uns channeln und herausfinden, was passiert, wenn man einen Frosch kreuzt mit einer Keule plus 10.
So. Sehr gut. Ja. Wir wollen mal sehen, welchen evolutionären Vorteil hat der Frosch dadurch gewonnen?
Ja, also heute ist wieder eine der Folgen, da habe ich wieder, das ist so, das steht in so einem Ungleichgewicht, wie viele Stunden ich im Spiel dort verbracht habe versus wie viele Sätze ich hier benutzen werde, um davon zu erzählen. Ich werde mich bemühen, das möglichst aufzubäumen und aufzuplauschen, damit das dem so ein bisschen gerecht wird, aber es wird nicht klappen. Also ich habe jetzt an das, was wir da jetzt gleich alles vorhaben, so viele Stunden verschenkt, es ist unglaublich. Also ich bin gealtert mal wieder,
Okay, ja, also für mich war das recht unspektakulär. Ich weiß auch nicht, wie viele Leute schon irgendwie laut geschreiend vor dem Podcast saßen und ihren iPod geschüttelt haben, weil wir über den Shrine of Rama so ein bisschen weggeflogen sind. Also wir haben viele Dinge nicht erwähnt. Ich will das so der Vollständigkeit halber nochmal ganz kurz sagen. Ne? Da ist noch so ein Dragon Rider in der Ecke. Ich bin auch über diesen ganz schmalen Grat, der sich da durch das Wasser zieht, bin ich auch mal gestapft und habe das Item eingesammelt, das dahinter irgendwelchen Baumwurzeln versteckt ist und solche Geschichten. Es war halt nur alles nicht wahnsinnig bemerkenswert. Im Grunde genommen ist es halt alles ein Riesenteich mit ein paar Ruinen.
Ich bin da ganz bei dir. Also wir haben uns ja auch vorgenommen, ein bisschen das Tempo anzuziehen, um dann einem Bossgegner eine komplette Folge zu widmen, wie wir es heute tun werden. Das finde ich ganz gut. Nee, genau, ihr habt dem nichts hinzuzufügen. Wir haben, also ich zumindest habe in der letzten Folge klar gemacht, ich fand es furchtbar frustrierend, diese Kombination immer aus diesen Magiern und den Viechern aus dem Wasser. Aber ich glaube, wir können hier mit großzügigeren Schritten durchlaufen.
Ja, genau. Also irgendwo muss man ab und zu mal nicht an jedem Gänseblümchen am Wegesrand schnuppern, wenn man schon noch 200 davon beschnuppert hat.
Ja.
Und hier war es der Fall. Ich wollte es nur noch mal gesagt haben, dass die Leute sagen, boah, sind ja durchgerannt und haben sich das gar nicht angeschaut. Doch, doch, geguckt wurde. Es wurde nur für befunden. So, und jetzt sind wir eigentlich von diesem Bonfire, das wir erreicht haben, aus ja wirklich mit einem Schritt sozusagen beim tatsächlichen Bossgegner. Es ist nur ein freundliches Bonfire da noch mal platziert worden. Und über den sprechen wir jetzt, oder?
Exakt. Und ich muss sagen, du schilderst das schon leichter, als es eigentlich ist. Also nur einen Schritt entfernt, ich weiß ja nicht. Weil was du da für Abkürzungen freigeschaltet hast, bei mir sah das folgendermaßen aus. Dieses freundliche Bonfire, Gott hab es selig, ich bin ja so dankbar dafür, dass das da stand. Das ist, ich sag mal, benachbart von Kreaturen, die offiziell heißen, jetzt muss ich kurz, ich muss hier meinen Foliant.
Moment. Weißt du, was diese Folgen ausbremst? Es sind die Minuten des Blätterns in irgendeinem Lösungsbuch. Ja, wir dachten erst, es wäre irgendwie so ein tolles Gimmick, aber jetzt ist es so eine Fußfessel.
Also, es ist, wir sind benachbart von den sogenannten Säurehornkäfern. Und die Säurehornkäfer sind genau das, was der Name vermuten lässt, nämlich Käfer gefüllt mit einer säureartigen Gaswolke, die sie auf Wunsch flatulenzieren können. Und was dann passiert, ist folgendes. Wir kennen schon dieses ätzende Zeug von anderen Stellen im Spiel. Wenn man da durchläuft durch diesen orangen Nebel, mit dem sie sich dann umgeben, dann wird innerhalb von Sekunden die Ausrüstung zerstört. Und dann muss man wieder zurück zu nach Majula, die Sachen reparieren und wieder her zurück. Das ist so die erste Herausforderung gewesen, vom Bonfire abgehend. Das heißt, eigentlich, wenn man klug ist oder wenn man einen Bogen hat, dann würde man die Dinger aus der Ferne abschießen, damit man gar nicht erst in Verlegenheit kommt, nah an diesen Nebel heranzustolpern. In meinem Fall, zu diesem Zeitpunkt allerdings, habe ich immer noch weder einen Bogen ausgerüstet, noch die Fähigkeiten einen zu benutzen. Wir erinnern uns, ich level 100% auf Stärke und mache nichts mit Beweglichkeit, Dexterity, sonst was. Ich kann die Bogen nicht benutzen, die ich aufgesammelt habe. Und dann habe ich mich denen also erstmal ganz vorsichtig im Nahkampf genähert und die nach und nach ausgeschaltet. Ich übergehe jetzt kurz die Momente, in denen ich selbstverständlich zu nah an die Wolke ging, nach Majula zurück musste, die Dinge reparieren und wieder hierher zurück. mitten in dem Gang, wenn man die kleinen Säurehornkäfer besiegt hat, steht ein Riesensäurehornkäfer, der nochmal richtig viel aushält und der wirklich den kompletten Durchgang blockiert. Auch an dem vorbeizukommen, fiel mir nicht so leicht. Und jetzt kommt der Knaller. Und dann übergebe ich das Mikro wieder an dich. Aber jetzt kommt der Knaller. Wenn man diesen kleinen Tunnel, das sind wirklich, ich sag mal, in der echten Welt wären das, weiß ich nicht, 4 Meter Fußmarsch oder so, nicht viel. Wenn man da durch ist, blickt man nochmal auf einen großen See und auf diesem See sind Gegner angerichtet, wie ein Mal, das einem im Halse stecken bleiben wird. Da sind Magier, die aus der Ferne mit diesen Homing Missiles auf uns schießen. Da sind Priesterinnen, die diese Soldaten heilen können. Da ist ein Wassersee, wie gesagt, der aber allerdings nicht komplett begehbar ist, sondern so kleine Unterwasserschluchten hat. Wenn man von dieser Plattform runterläuft, dann fällt man wirklich ins Wasser hinein und stirbt. Und die Situation, die war für mich ganz schwer zu lösen.
Wenn du diese Säurehornkäfer, das sind diese Pilze, die du meinst, ne? Ja.
Ganz genau, richtig, ja.
Das ist auch so ein Ding, das ist meine Enthüllung. Dass das Käfer sein sollen, ist mir völlig unbekannt gewesen.
Hätte ich auch nicht gedacht, also wirklich.
Also für mich sind das so, waren so lebende, komische, weiß ich nicht, Leprapilze, weil die, das sehen aus wie ein wandelnder Pilz und er hat diese seltsamen, wie so Dekubituswunden, so komische Öffnungen, wie so Geschwulste irgendwo an der Oberfläche. Und ich habe immer gedacht, ah, Mensch, da kommt wieder so ein Eiterpilz, da musst du aufpassen.
Ja, also ich habe jetzt hier hochauflösende Bilder und dann erkennt man es schon mehr. Also die haben unten auch, also natürlich diese, ja, sie sehen aus wie ein Hirschkäfer. Also Hirschkäferbeinchen, vorne auch so wie ein kleiner Schnabelfortsatz und dann erkennt man das schon. Aber im Spiel selbst, ich dachte, das wären laufende Pilze. Ich dachte einfach, das sind Pilze, die rumlaufen können, mutiert, keine Ahnung, Magie. Aber auch interessant, was man jetzt noch so herausfindet mit diesem Buch.
Man wollte die ganze Zeit draufspringen.
Ja, ich wollte die wegkicken, aber er hat ja nichts. Sie musste immer mit meiner doofen Keule daran. Das war ein Gefriemel, ey. Also wirklich, das war nicht einfach. Und noch was übrigens, falls Dark Souls gerade zuhört, was ist das denn eigentlich? Ich habe ja gedacht, wenn ich den Orden von den Champions da ablege, dass dann die Gegner irgendwann nicht mehr respawnen. Aber ich muss sagen, ich bin hier sehr oft durch diesen Tunnel gelaufen und die Gegner kamen immer wieder. Bin ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, ich kann diese Mechanik jetzt mal nutzen. Nö. Die kommen dann trotzdem wieder. Vermutlich nicht häufig genug.
Wahrscheinlich, weil das dauert schon ein bisschen, bis man das Areal wirklich da abgeräumt hat, denke ich mal. Ich bin da ehrlich gesagt durchspaziert zum Endgegner, erster Versuch fertig.
André, ist nicht dein Ernst jetzt?
Doch, das war alles super easy, ehrlich gesagt.
Ich bin wirklich sprachlos gerade. Also was?
Ja.
Du bist einfach dahin, okay, also ich bin gerade wirklich, ich habe mich darauf eingestellt, dass das jetzt richtig lange dauert, wie wir uns beide da Erste Weltkriegsmäßig Graben um Graben nach vorne kämpfen. Ja, krass. Okay, wer will denn jetzt erzählen? Also möchtest du erzählen, wie du das, was du da gesehen hast? Oder soll ich erzählen? Also
deine Erzählung scheint ja die ausführlichere zu werden. Also ja. Von daher.
Ach, du liebe Zeit. Also gut.
Das Areal, für mich ist es so, ja, dann bin ich halt von dem Bonfeuer aus zum Endgegner marschiert, war nichts, keine besonderen Erlebnisse zu berichten.
Um Gottes Willen.
Durch die Nebelwand. Und das einzig Besondere ist halt wirklich dieser Endgegner, den ich habe den relativ einfach besiegt, weil, das ist vielleicht zu blöd, ich muss das mal beschreiben. Der ist halt einfach mir im Gedächtnis geblieben, weil ich finde, vom Design her ist er zusammen mit dem Rotten der coolste Endgegner bisher. Ich fand den vom Design her total super. Und wir haben ja schon beim Betreten vom Shrine of Arama, da gab es ja auch diese Frauenstimme, die im Hintergrund singt. Und ich fand hier sogar den Soundtrack cool bei dem Bossfight, weil da ist auch wieder so diese leichte Opernsängerin-Background, der da läuft. Und währenddessen tritt man an gegen diesen Demon of Song, das ist der Endgegner hier. Und der Demon of Song ist so eine merkwürdige Hutzelmännchen-Kreatur, die sich offensichtlich den Körper oder die Haut eines Riesenfrosches übergestreift hat und wie so ein Einsiedlerkrebs in dieser Froschhaut steckt. Und dann hat man wieder die Situation, solange es sich versteckt hält in seiner Froschhülle, ist es nicht zu treffen. Und ab und zu, dann kommt es da raus und wie so eine Kapuze, die nach hinten geklappt wird, stülpt es das Maul des Frosches nach hinten und kommt dann raus und macht auch bestimmte Angriffe. und dann ist es verwundbar. Und ich fand das am Anfang, dann hopste der, also man kämpft den auch so wieder in so knöchelhohem Wasser, man ist in der Mobilität ein ganz kleines bisschen eingeschränkt, aber das war kein großes Problem. Und ich habe dann relativ schnell gemerkt, oh, wenn ich zu nah dran bin, dann sind diese Angriffe von dem schwierig. Vor allem manche Angriffe, die halt richtig viel Schaden machen. Und dann habe ich mich einfach auf die Distanz zurückgezogen und habe mit dem Bogen auf ihn geschossen. Und da war er dann pisseinfach. Es hat nur sehr lange gedauert, weil meine Pfeile nicht irre viel Schaden gemacht haben. Das heißt, es war einfach nur ein sehr langer Bosskampf mit einem sehr cool designten Endgegner, der aber eigentlich dann, nachdem ich den richtigen Modus rausgefunden hatte, war er sehr leicht.
Also, ich komme aus der Höhle raus, kurz nach dem Bonfire, habe mich durch diese Käfer da durchgekämpft und blicke jetzt schon auf die von mir beschriebene Landschaft, kurz vor der Nebelwand, wo dann dieser von dir beschriebene Boss wartet, nämlich wo diese Kombi wartet aus Homing Missiles und Priesterinnen, die alles heilen. In der ersten Phase meiner Frustration habe ich mir gedacht, ich mach's einfach mal, wie ich es immer mache. Ich walze da einfach runter wie so ein Sherman-Panzer und nehme mir die einfach alle nach und nach vor. Hat nicht geklappt. Diese Magierinnen machen wahnsinnig viel Schaden in Kombination mit diesen Kriegern da, mit Schilden, die einem da entgegenlaufen. Hat nicht geklappt. Dann zurück zum Bonfire, ne, wieder gegen diese Käferchen kämpfen, da durch den Tunnel gewälzt und dann sah ich ein Summoning-Zeichen. Und da dachte ich mir, aha, ich glaube, ihr werdet mir jetzt hier mal Hilfe holen. Da habe ich ein Summoning-Zeichen beschworen und das war ein NPC, ich habe den Namen vergessen, aber er hatte, sag ich mal, ähnliche Probleme wie ich auch. Wir sind dann beide, wie zwei kleine Sherman-Panzer, aus dieser Höhle rausgebrochen und sind beide dann verendet auf dieser Wasserebene. Ich kam da einfach nicht weiter. So, und dann dachte ich mir, okay, es ist wohl an der Zeit, jetzt nach 450 Stunden Dark Souls 2 doch mal womöglich ganz schüchtern auf den Bogen zu schielen und zu überlegen, ob das nicht jetzt der Moment wäre. Und da habe ich in mein Inventar geguckt und gesehen, ich habe tatsächlich einen Kurzbogen. Den habe ich wahrscheinlich irgendwie so einem Hollow-Teenager eine Stunde nach Spielbeginn abgenommen und seitdem nicht mehr in der Hand gehabt. Da habe ich mir, okay.
Ja, das ist auch meiner. Ich hatte den nur zwischenzeitlich schon hochgelevelt, einfach nur, weil ich wusste aus Dark Souls 1 noch, dass ein Bogen zur rechten Zeit für viel Entspannung sorgen kann. Wir erinnern uns an den Drachen, der die Cathedral of Blue bewacht hat. Wo ich ja dann auch, da hatte ich doch diese vielsagende diesen mysteriösen Hinweis, den ich dechiffriert habe in einem meiner Lore-Videos, auf dem stand Sniper-Spot.
Ja, sehr gut. Ja, also hier gibt's ja auch so ein Schildchen auf dem Boden, da steht Sniper-Spot, nämlich auch bei diesem Höhlenausgang. Das war auch dann so ein Punkt, wo ich dachte, okay, es ist Zeit für den Bogen gekommen. Und dann habe ich mal geguckt und gesehen, ich kann den Bogen gar nicht benutzen. Selbst diese Kinderplastikwaffe kann ich nicht benutzen, weil mir die Werte fehlen. Also musste ich erstmal 4-5 Level farmen, um diese Beweglichkeitspunkte zu bekommen. Und wir erinnern uns, ich bin jetzt Level zu diesem Zeitpunkt, weiß ich nicht, 105 oder so. Und es dauert.
Shit, ja, wollte gerade sagen, das dauert.
Es dauert richtig lange, bis du die Seelen. Du, da bin ich erstmal auf mein Konto gegangen, hab so ein paar, also ich will es ja gar nicht laut sagen, weil die Leute da sonst explodieren da draußen, aber den ein oder anderen Boss-Seelen-Vorrat habe ich aufgeknüpft und gegessen. Aber dann auch noch andere Gegner gefarmt und hab mir dann mit Mühe und Not hier diesen Bogen zurechtgebaut. Und dann habe ich mir gedacht, so, ich habe Pfeile während meines Abenteuers aufgesammelt. Das waren aber nie viele. Ich habe wirklich nicht viele im Inventar gehabt, habe mir auch nie welche gekauft. Und da habe ich mich gefragt, wo kriege ich in diesem Spiel eigentlich Pfeile her? Und kleiner Funfact, ne, so kleiner Behind-the-Scenes-Blick hinter unsere Produktion, die André bis zu diesem Moment auch nicht wusste. In der letzten Folge, als wir die aufgenommen haben, war ich gerade bei diesem Frosch und stand vor der Frage, wo kriege ich eigentlich Pfeile in diesem Spiel her? Und du, André, sagtest in einem Nebensatz, als wir über den einen Hofberater, ja, den Geisthofberater, ja, genau, sprachen, sagtest du dem Nebensatz, ja, der hat ja nur Pfeile. Und da dachte ich mir,
Nein, ich habe gesagt, das war mein bester Freund, weil der magische Pfeile verkauft, genau. Und deswegen bin ich immer wieder schön beim Geisterkanzler vorbei, hab gedacht, na, wie geht's? Und stehst immer noch in der Eingangshalle, ah ja.
Ja, genau. Und wenn man die Folge ganz aufmerksam hört, dann kann man ahnen, dass ich mir da eine gedankliche Notiz an der Stelle mache und mir denke,
man hört den Federkiel krass. Ja.
Aha, da gibt's die magischen Pfeile.
Wenn dann der Besitzer des Guides sein Guidebuch zurückkommt und irgendwo ist mitten auf der Seite, da ist dann die Notiz.
Ja.
Ich hab nichts anderes zu haben gehabt.
Und dann bin ich dahin, hab dann natürlich erstmal geshoppt und mir die Sachen gekauft. So. Und dann bin ich also mit einem Pfeil in diese Höhle gegangen. und habe dann erstmal diese Käfer weggehauen. Es hat tatsächlich wesentlich mehr Spaß gemacht, wenn man nicht in dieser Giftwolke steht. Und dann stand ich an dem Sniping-Spot und mein Gott, jetzt also in großindustrielle Kriegsführung und Verschleißtaktik, was hier passiert ist. Ich stand an diesem Sniping-Spot und habe von dort aus versucht, die Gegner außer Gefecht zu nehmen. Das Problem ist nur, das Entwicklerteam wusste auch, dass das Spieler und Spielerinnen versuchen werden und haben deswegen auch die Heilepriester hingestellt. Was nämlich passiert ist, ich habe vorne die Soldaten angeschossen und die Priester hinten haben dann sofort diese Soldaten wieder geheilt. Und dann musste ich Folgendes machen. Ich musste auf die Priester schießen und hoffen, dass meine Schussfrequenz ein bisschen schneller ist als die sich heilen können. Und es hat tatsächlich geklappt. Auf diese Weise habe ich erst die Priester rausgenommen und dann die Soldaten. Und jetzt kommt der Knaller. Also die Situation habe ich entschärft. Jetzt komme ich auch zum Bossgegner. Und hier sind schon viele Stunden jetzt hängen geblieben. Jetzt komme ich zum Bossgegner. Erster Weg natürlich erstmal wieder Sherman-Panzer hinfahren und gucken, was passiert, wenn ich einfach nur blocke. Und ich kann dir sagen, André, das ist ja lächerlich, wie viel Schaden diese Sangesdämonen macht, wie sie offiziell heißt. Unglaublich, also die holt ihre Hände aus diesem Froschleichnam raus und wischt damit durch diese Arena. Und das hat mich ja fast instant weggehauen. Ich hatte keine Chance. Und dann habe ich dir geschrieben im Skype-Chat, André, von meiner Frustration, dass ich hier immer noch hänge. Und dann hast du mir freundlicherweise gesagt, ja, du hast den Bogen da benutzt. Und dann dachte ich mir, ich habe ja jetzt auch einen Bogen und habe mir gedacht, okay, wenn ich da jetzt hingehe und dann die Arena betrete und dieser Frosch steht dann noch am anderen Ende der Arena und ich hole meinen neuen Bogen raus, mittlerweile auch Kurzbogen plus 2, lade da einen magischen Pfeil drauf und schieß den direkt ab, wer weiß, ob da ein kritischer Treffer passieren wird. Ich habe Wunder gedacht, was passiert. Ich betrete die Arena und rufe, gegrüßet seist du Maria, voll der Gnaden, hier kommt dein Erlöser, nehme diesen Bogen, spanne die Sehne, schieße einen magischen Pfeil ab und das Geräusch war etwa folgendes. 20 Schaden oder was? Das hat ja gar nichts gebracht. Und dann habe ich es im Nahkampf wieder versucht. Und ich kann dir sagen, ich habe dann schließlich es geschafft. Es hat lange gedauert. Und ich habe es geschafft, indem ich die Geometrie der Figur für mich genutzt habe. Was ich damit meine, ist Folgendes. Es gibt so eine Art blinden Punkt bei diesem Gegner. Wenn du quasi in den Achseln dieses Frosches stehst, also unter dem Arm quasi, dann erreichen dich die meisten der Angriffe nicht und die dich erreichen, kannst du zumindest mit meinem Old Guard-Schild komplett blocken. Und so habe ich es geschafft. Aber du, das war ganz schön kritisch. Da habe ich lange, lange, lange dran gesessen.
Das klingt auch so, als wäre da viel Arbeit reingeflossen. Es ist halt wahrscheinlich, also ich hatte wahrscheinlich meinen Bogen schon ein bisschen besser ausgebaut und vor allem, ich bin halt irgendwann, weil ich natürlich auch keinen Bock hatte jetzt irgendwie dann immer ständig dazustehen und zu denken so, ja, wäre schön, den Bogen jetzt zu benutzen, aber ich habe keine Pfeile mehr. Ich bin irgendwann mal hin und habe halt einfach mal statt einem Level-Up, habe ich mal in Pfeile investiert und ich habe mir mal, weiß ich nicht, 600 Pfeile oder sowas gekauft. Ne? Und dann hatte ich halt erstmal Pfeile. Und bei dem Demon of Song war das dann halt wirklich so, dass ich gedacht habe so, na das wird jetzt ein bisschen dauern, ne? Aber so ein Specht, der macht ja auch nicht das Loch in den Baum mit zweimal zupicken.
Ein Specht.
Ja, so habe ich das gemacht mit der Specht-Taktik, ja? Drrrt, drrrt, immer und immer wieder und dann irgendwann ist er umgekippt. Oder ist sie umgekippt? Das soll also eine Frau sein?
Es ist eine Frau, André. Okay. Es ist eine Sangesdämonin, die mit ihrem Gesang Menschen anlockt.
Ach, die singt? Ich habe immer gedacht, da singt jetzt eben einfach nochmal die aus der Hütte von vorher, die auch vorher gesungen hat.
Nee, ist tatsächlich, die Lore sagt, dass sie Menschen anlockt, indem sie den Gesang der Milfanito nachahmt. Der Frau, die wir schon die ganze Zeit vorher mal gesehen haben, in irgendwelchen Hüttchen rumsitzend, war mir...
Hat sie aber gut nachgeahmt, siehst du? Mich hat sie dran gekriegt.
Ich muss auch sagen, du hattest ja gesagt, dass du den Soundtrack gut fandst, kann ich mir vorstellen, aber wenn man da eine ganze Weile rumläuft und die ganze Zeit dieses Frauengesangsdudelein im Hintergrund hat, also mich hat's wahnsinnig genervt. Ich hab's nicht mehr ausgehalten. Ich war richtig froh, dass dieses Gedudel dann vorbei war. Da habe ich nochmal richtig nachgetreten gegen den Leichnam. Damit da bloß nichts mehr rauskommt.
Tiefer ging.
Ja. Ja, genau. Ja, genau. Also das war wirklich, mein Gott, das war nochmal ein Akt, ey. Ach, aber ich hab's geschafft und dann belohnt einen das Spiel wieder mit einem Jumpscare, was meine ich, rechts davon kann man dann die Arena verlassen, betritt einen Raum mit einem Bonfire, man denkt, okay, hier habe ich jetzt wirklich erstmal jetzt meine Ruhe verdient, klicke das Bonfire an und was passiert, wie der Jack aus der Box springt wieder dieser Feuerbaum raus und sagt, hoho, so sehen wir uns wieder.
Ja, siehst du, das ist krass, bei mir nämlich nicht.
Was?
Nein, aber das liegt sicher eben daran, dass wir das ja in unterschiedlicher Reihenfolge gemacht haben. Also ich vermute, wir haben ja inzwischen gelernt, danke Forum und so weiter. Ich bin beim Shrine of Winter schon durchgekommen, weil es offensichtlich eine zweite Kondition gibt, wenn man insgesamt 1 Million Seelen in dem Spiel verdient hat, egal ob man sie auch behalten hat, dann kommt man da schon durch. Und das war offensichtlich bei mir erfüllt. Und deswegen bin ich da durch zu Drängelig Castle und das heißt auch das hier, das passiert jetzt alles an diesem Punkt. Dann bin ich ganz am Ende zurück und habe die Spinne gekloppt, die die eigentliche vierte große Seele bereithält, wobei mir dann der Feuerbaum zum ersten Mal kommt. Mhm. Und ich vermute, wenn man das nicht in der richtigen Reihenfolge spielt, also dort den Fleischbaum zum ersten Mal ausgelöst hat, dann kommt er halt an der Stelle jetzt noch nicht. Und deswegen habe ich das leider verpasst. Aber was sagt er denn? Ich bin jetzt sehr hochgespannt, was es mit dem Fleischbaum auf sich hat. Gibt es weitere Hinweise?
Och, also ehrlich gesagt habe ich mir hier nur aufgeschrieben, da kommt der Feuerbaum wieder. Und ich habe mir aufgeschrieben, der stellt mir eine Frage und ich habe ja gesagt. Das sind meine Notizen zu dem Gespräch.
Du hast ja nicht mal die Frage notiert.
Ich habe nicht mal die Frage notiert, was dir schon also das hat nichts mit fehlender Achtsamkeit zu tun, sondern ich habe es einfach nicht gecheckt. Der hat halt wieder irgendwas gesagt. Oh, bist du dann bereit? Die Dunkelheit und ja oder nein? Da habe ich halt ja gesagt.
Und da hast du ja gesagt?
Naja, ich denke mir halt, im Zweifel bringt ja die Geschichte voran und nein, dann ist wieder direkt eine Questkette vorbei oder was?
Ja, weil da hätte ich ja jetzt auch direkt irgendwie hier in den 5. DLC beamen können, ohne Rückfahrschein.
Möchtest du deinen Charakter resetten? Ja oder nein?
Ja, möchtest du von vorne anfangen? Stehst auf einmal wieder in der Hütte mit den Omas und die so, guck mal einer an. Da hat dann der Ja geklickt. So aber ja, also das heißt aber, ich sag mal, unsere nachrichtendienstlichen Erkenntnisse zu dem Fleischbaum bleiben dürftig.
Also voll. Später an der Stelle stellt er sich mal vor, er sagt seinen Namen oder ihren Namen und da war ich kurz überrascht. Ich weiß nicht, ob du das dann überhaupt mitbekommen hast, aber an der späteren Stelle im Spiel wird sie sich nochmal vorstellen, namentlich. Da war ich so milde überrascht, aber auch, nö.
Nee, ich hab den Fleischbaum, ich bleibe jetzt dabei, den habe ich einmal gesehen. Und zwar halt, als ich nachträglich diese Spinne besiegt habe.
Na, dann werde ich ja nochmal später was zu erzählen haben. Also, und ich kann es auch sagen, also es gibt, wie heißt, oh Gott, nee, müssen wir später machen. Dann muss ich nochmal nachrecherchieren. Also das, jedenfalls, die stellt sich später mal namentlich vor. Milde Überraschung, aber nichts Wesentliches. Ja, genau. Mir gehört die Stadt, in der du erstmal zu Tode dich gegrindet hast zu Spielbeginn. Ich habe alles beobachtet mit meinen Augen.
Ja, genau, du hast meinen Drachen getötet.
Ja, und den blauen Ritter auch.
Der macht nichts, der wollte nur spielen.
Ich vergesse manchmal, dass ich den umgebracht habe. Ne? Ich gehe dann immer durch mein Inventar und gucke, ob ich eine Waffe dabei habe, die ich ausrüsten könnte und stolper dann immer über diese blaue Hellebarde und denke mir, oh,
da huscht ein Lächeln über dein Gesicht.
Ja, da war ja was. Ja, genau. Also jedenfalls, genau. Wir nehmen.
Deswegen behalten Serienmörder Trophäen ihrer Opfer.
Oh, ja. Also jedenfalls bekommen wir übrigens auch einen Schlüssel von diesem Boss. Und dieser Schlüssel ist einer, der uns zu einem Ort zurückführen kann. Nach meinem Gefühl ist das optional, dort nochmal zurückzukehren. Ich habe es gemacht. Und zwar gibt er den Embedded Key, glaube ich, heißt der. Mhm. Und der ist für den Embedded Guy, der vor dem Käfig dieser einen Frau sich angekettet hat. Wir haben es in der letzten Folge erzählt. Zurück in Drängelig Castle gibt es ganz oben im Turm eine Frau, die in einem Käfig sitzt. Und diese Käfigtür ist verschlossen durch einen Mann offenbar, der sich kopfüber an die Tür gekettet hat. Und ich fand das, also wir beide fanden das ja, glaube ich, gar nicht so übel inszenatorisch, weil das einfach ein Anblick ist, den man nicht erwartet. Und ich zumindest dachte auch die ganze Zeit, das wäre so ein armer Lump. Den haben sie da irgendwie rangekettet, weißt du, es ist halt auch einfach eine schlimme Welt. Und da war halt er gerade zur Hand und da haben sie gesagt, so, was ist besser als ein Vorhängeschloss? Ein Vorhängemannschloss. Und dann machen wir ihn einfach dran.
Also naheliegend, ne?
Ja, genau.
Ich fand immer, der hat so eine. Also diese Konstruktion mit dem Embedded, das hat so eine Mischung aus Folter, als ob er dort zur Bestrafung an diese Tür gebunden wurde, um sie zu verschließen. Und ich finde, er hat so eine leichte Sadomaso-Optik.
Ah ja, dann wärst du ja schon der Sache auf der Spur, weil ich habe dann endlich mal wieder dran gedacht, dass ja Items auch eine Beschreibung haben und habe dann mir das mal durchgelesen, was bei dem Schlüssel steht und dann stand da, ja, der hat sich da festgekettet, um seiner fleischlichen Lust zu widerstehen. Der wollte sich quasi nicht über die Frau hermachen und hat sich stattdessen an die Tür gekettet. Wie krass ist das denn?
Ja, genau, das klang irgendwie so, als wäre er ein Triebtäter.
Ja, voll krass.
Der sich dadurch aus dem Verkehr gezogen hat selber. Sozusagen.
Aber voll schlimm, trotzdem, also ich habe da voll dann drüber nachgedacht, er hat dann trotzdem die Frau eingeschlossen und sich selber dran gekettet. Ich finde das richtig krass. Also ich fand das war richtig so ein Dark Twist, damit hatte ich nicht gerechnet. Umso schöner dann, ich bin dann natürlich dann dort zurückgeritten mit der U2, habe mich dann vorhin hingestellt und diesen Schlüssel rausgeholt und dann diesen Öffnungsmechanismus gesehen.
Gänsefüßchen.
Und das war halt schon wieder cool. Der Öffnungsmechanismus ist nämlich so, du dieser Schlüssel, das wird auch angedeutet, der landet auch in deinem Waffeninventar, was ganz cool ist. Der ist quasi wie so ein Schwert und damit durchsticht man diese Person, die sich da festgekettet hat und schließt dann quasi durch den Leichnam hindurch auf. Und das war schon ein cooler Moment. Also das fand ich, das war schon toll.
Ja, das war halt so richtig düster, das ganze Ding. Voll. Also die Hintergrundgeschichte zu dem Embedded und dann gehst du da hin und dann schiebst du ihm das Schwert ins Maul, so richtig quer durch, um diese Tür zu öffnen. Das war genau die richtige Mischung aus irgendwie bizarr, creepy, grausam. Das war halt alles, das war sehr dark, diese Souls.
Das war krass. Und dann geht man rein und denkt sich, Mann, geil, ey, ich bin so gespannt, was sie mir jetzt geben wird. Helle Bade plus 10, die Waffe der biblischen Richtung, göttliche Blitzregen. Und stattdessen, ja, tschüss. Und sie verschwindet. Sie gibt nichts, gar nichts.
Also ich habe in dem Moment gedacht, jetzt geht's da irgendwie weiter. Also ist jetzt irgendwie Zugang zu einem anderen Areal oder ich kriege ein Item, das mir den Zugang zu einem anderen Areal ausschließt und dann stand ich da und dachte so, und wir erinnern uns, das ist der Weg dorthin, das ist die längste Aufzugfahrt der Spielgeschichte ever.
Oh ja, ja.
In allen Spielen, die je erschienen sind, auch die, die wir nicht kennen, ja, und dann das Schlimmste daran ist, ich habe das letzte Mal schon erzählt, ich habe die mehr gemacht als eigentlich nötig. Ich bin dann, du fährst mit dem Aufzug runter und dann hörst du sie wieder singen, die Frau.
Ja.
Und ich war ja so überzeugt davon, dass da oben was passieren muss, was irgendwie jetzt Fortschritt bedeutet. Also habe ich gedacht, fuck, du hast was übersehen. Bin ich wieder hochgefahren. Gedacht, so. Ich hatte schon im Hinterkopf, ich habe mir schon gedacht, so, du Idiot, das wird wahrscheinlich, nein, tu es nicht. Aber ich habe mir gedacht, so, nee, du guckst jetzt nach. Weil ich will nicht jetzt irgendwie wieder durch die Spielwelt irren und dann irgendwie nach 5 Stunden feststellen, hättest du doch oben nochmal hinten in der linken Ecke an der Wand X gedrückt oder sowas. Also nochmal hochgefahren, geguckt. Ja, steh oben wieder in diesem leeren Turmzimmer und sage so, hier bin ich nochmal. So, jetzt will ich dir dein letztes Geheimnis entreißen. Aber nein, es gibt kein letztes Geheimnis, also traurig wieder runtergefahren.
Ja, und jetzt kommen wir in ein Areal, das fand ich auch nochmal sehr interessant. Jetzt kommen wir nämlich, weil wie heißt Undead Crypt, in die Undead Crypt, Gruft der Untoten. Da kommen wir hin, wenn wir den Aufzug wieder runterfahren. Ne? Da ist unten dann so, ich hab's nicht mehr ganz genau vor Augen, wie dann der Punkt ist von Aufzug runterfahren zu Undead Crypt. Aber ich glaube, die schließt sich doch da direkt dann an, oder?
Ist die da oder ist die nicht im Shrine of Amara?
Oh, stimmt. Die liegt unter dem Shrine von Amana.
Ja, genau. Da geht's nämlich weiter eigentlich. So ist das. Ja,
so war das. Ja, jetzt musste man noch mal kurz helfen. Shrine von Amana. Wie sah das da noch mal aus? Ich verwechsel die immer.
Na, der Shrine ist das überflutete Gebiet mit dem Weg und dem Ende am Frosch.
Also, weil ich finde das immer so irritierend, weil das für mich nicht wie ein Schrein aussieht. Ich denke da immer an irgendwelche Stadtstrukturen oder so. Und dann ist man da in diesem Wald. Ja, genau. Aber von dort geht's dann weiter in dieses neue Areal Undead Crypt. Man wird direkt begrüßt von einer Fackel. Und jetzt kommen wir in ein Areal. Da können wir jetzt uns überlegen, wie genau wir da durchgehen wollen. Es gibt eine Sache, auf die ich auf jeden Fall zu sprechen kommen möchte. Aber was war denn dein erster Eindruck, als du da reingegangen bist? An was hast du denn da gedacht?
Ich habe halt gedacht, oh shit, wieder eine Gruft und vor allem auch wieder Dunkelheit.
Ja, exakt, exakt. Da ist ja dieser, ja,
also das war wirklich so, also das es ist ein bisschen interessanter gemacht, als es jetzt erstmal klingt, weil dann kommst du da rein und es gibt gleich eine Stimme, die dir sagt, du sollst bitte kein Licht machen, weil die Toten finden das nicht geil, ne? Also wenn du die ganze Zeit hier in der dunklen Gruft liegst oder sowas, kann ich mir schon vorstellen, dass das so ein bisschen in den Augen brennt. Das ist also eine Art auch riesiger unterirdischer Friedhof oder sowas. Und die Stimme, dann stellt man auch fest, die gehört einem Typen namens Agdane, dem Gruftwärter sozusagen, dem Friedhofswärter dort, ne? Und er erklärt dir das auch nochmal, dass die Toten halt echt wütend werden, wenn du einfach Licht machst, und er ist ein Finito und er webt den Tod und solche Geschichten. Also da werden wieder so ein paar interessante Lore-Bröckchen in den Raum gestellt, finde ich, wo man halt sich wieder im Geiste ausmalen kann, was es hier, ne, noch für eine, weiß ich nicht, ob das jetzt eine Gruppierung ist, ist es eine, ist er dadurch eine ganz andere Kreatur, die nur menschlich aussieht, weiß man alles nicht. Ne? Oh, das ist irgendwie, das hat so eine ganz nette Patina, die das auf das ganze Gebiet streicht. Und das heißt also, du musst in dem Gebiet aufpassen, dass du nicht die Toten irgendwie sauer machst und in denen du ihre ewige Ruhe störst. Und das eine ist eben kein Licht. Und dann später gibt's ja dann auch noch dieses Element von diesen Glocken, die da rumstehen, die du besser nicht läuten solltest, weil Lärm mögen sie offensichtlich auch nicht, ist ja klar. Friedhofsruhe heißt es nicht, Friedhofslärm.
Und auch richtig cool, weiß ich, ob dir das aufgefallen ist, wenn du in diese Areale reinkommst, wo die Glocken rumstehen, so kleine Glöckchen, so Dorfglöckchen, da gibt es manchmal auch Untote. Und die Untoten versuchen, die Glocken zu schlagen. Die laufen dann dahin und versuchen, die zu aktivieren. Das fand ich auch. Also das macht das Areal so interessant, weil du verstehst, okay, Glocke läuten schlecht, und dann bekommst du plötzlich so ein Ziel. Also nicht nur einfach hier durchgehen und alle weghauen, sondern du guckst auch, sind da irgendwelche Untoten, die zu diesen Glocken laufen, kann ich die noch abfangen? Das hat's, finde ich, sehr interessant gemacht.
Ja, das fand ich auch. Also das ist halt einfach ein ganz cooles Gameplay-Element. Man kämpft da ja auch wieder in so einem Areal, das einen in der Mobilität einschränkt. Also man kommt dann auf diesen unterirdischen Friedhof, der ist gesäumt von lauter Grabsteinen. Die kann man zwar auch kaputtschlagen teilweise, aber man ist auf jeden Fall, man kann nicht so leicht ausweichen, wenn man ganz viel durch die Gegend kugeln möchte, so wie ich das gerne tue. Man muss aufpassen, weil das Schwert kann da irgendwo mal hängen bleiben. Du kannst dich nicht so leicht einfach zurückziehen. Ne? Also eine super Taktik ist ja gerne einfach mal so eine beherzte Rolle nach hinten und dann ist erstmal wieder ein bisschen Distanz hergestellt, und das ist halt alles schwieriger dort. Und wenn du dann in der Nähe einer Glocke kämpfst, musst du zum Beispiel auch immer höllisch aufpassen, dass du nicht versehentlich an die Glocke schlägst.
Übrigens auch in dem Areal, was mich, und das dürfen wir nicht vergessen, weil wir sind quasi schon dran vorbeigelaufen, aber ich möchte nochmal hervorheben, weil das ist ein Gegnertyp, wenn ich ein NPC in Dark Souls wäre, was meinem Spielstil entsprechen würde, dann wäre ich diese Figur, nämlich die Autoritätsritter, André. Die Autoritätsritter sind die Ritter, die nicht eine Waffe in der Hand halten, sondern zwei Großschilde. Die begegnen einem an unterschiedlichen Stellen in diesem Areal, und die sind ja der absolute Knaller. Riesengroße Typen, nehme ich an, gepackt in schwere Rüstungen. Sie halten diese riesengroßen Großturmschilde vor sich und bauen damit wie so eine kleine Mauer. Und also ich fand den Anblick von denen unendlich cool. Ich glaube, es gibt keinen cooleren Gegnertyp in diesem Spiel, von den Bossen mal abgesehen, als die hier. Die gefielen mir wahnsinnig gut.
Ich hab die vor allem das erstmal für eine Tür gehalten, weil die sind gerne so platziert, dass sie einen schmalen Gang komplett verschließen, indem sie diese Schilde vor sich stellen. Und ich habe erstmal gedacht, so, das ist eine komische Metalltür. Und dann bewegt die sich. Und das war eigentlich auch schon ein ganz geiler Moment. Ich finde die auch cool. Die haben auch einen ganz geilen Angriff, ne, wenn sie mit diesen Schilden dann so wild vor sich schlagen und dann aber das Schild auch immer so von oben nach unten runterrammen und dadurch dann auch direkt wieder so eine Art Bollwerk errichten. Und dann musst du halt natürlich gucken, dass du von hinten an die rankommst, weil ansonsten kannst du da lange drauf rumschlagen.
Richtig toll. Ich habe mir auch gedacht, wenn ich jetzt hier ein bisschen unterlevelter wäre, wäre das, glaube ich, richtig anstrengend. Ich hatte zu dem Zeitpunkt dann echt schon einen großen Schadensoutput. Sobald ich um die rumgegangen bin, haben die nicht viel ausgehalten, aber ich dachte mir, das hier hat Potenzial, richtig nervig zu sein. Nicht für mich, aber für Menschen, die, glaube ich, nicht so doll gelevelt haben, wie wir beide in dem Punkt.
Ja, das auch. Und bei mir war es, gibt sogar, bevor man überhaupt in den Bereich kommt, da gab es schon so ein Zimmer und da sind wieder so Feuermagierinnen gewesen. Ja. Ne? Da habe ich dann ein bisschen rumgekrebst, ehrlich gesagt, weil das war auch schon wieder eine Gegnergruppe, die war für einen Typen wie mich relativ fies, weil die stehen diese Feuermagierin, die stehen da so auf zwei unterschiedlichen Podesten, das ist wie so in Treppenstufen gebaut, dieser Raum, da musst du dich so erst so ein bisschen hocharbeiten, wie Mario in Donkey Kong, erst zur linken Treppe, dann zur rechten Treppe und dann bist du erst oben und kommst dann die zweite Magierin ran. Dann sind da natürlich auch noch irgendwelche Zombie-Soldaten überall, die aufstehen und so. Und da habe ich mir dann Shade wieder zur Hilfe geholt. Wo sich hinterher herausstellen sollte, dass das ein Fehler gewesen ist, sozusagen. Weil ich habe da angefangen und dachte so, boah, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Und dann hinterher auf dem Friedhof, als ich das mit den Glocken noch nicht ganz so richtig verstanden hatte, was du erzählt hast, nämlich, dass auch Gegner die blöden Glocken auslösen können. Da waren auf einmal solche Horden von Gegnern dort, dass ich dann hinterher gedacht habe, so, boah, das ist alles sehr mühselig und irgendwie auch ein bisschen schwierig. Und jetzt hole ich mir mal da Unterstützung. Und da habe ich mir erst die Scarlet geholt als einen NPC. Das hat gut geklappt. Dann ist die gestorben. Da habe ich gedacht, so verdammt. Also Scarlet und ich sind beide gestorben. Auch wieder, weil uns irgendeine Horde von Zombies da in eine Ecke gedrängt hat, in diesem Grabstein-gesäumten Friedhof. Und dann habe ich mir gedacht, so, okay, alles klar. Ich habe ein bisschen später, habe ich noch einen zweiten Shade aber gesehen, nachdem wir dann endlich weitergekommen sind. Und das war dann Dr. Atomius. Und ich glaube, das war ein Spieler-NPC.
Dr. Atomius?
Ja.
Könnte aber auch ein NPC sein. Ich weiß es nicht. Gibt's Doktortitel in der Welt von Dark Souls?
Na, also natürlich. Also ich dachte, klar, wir hätten hier schon mindestens einen Ehrendoktor mit dieser Reihe erworben.
Ja, richtig. Er ist ja auch Scholar of the First Sin. Ist ja auch hier, wir sind ja hier an der Akademie unterwegs.
Ja, eben, ganz genau. Ja, quasi mitten im Elfenbeinturm. Ja, jetzt wissen wir, wie es bei Jochen zu Hause tatsächlich aussieht. Auf jeden Fall, jetzt, dann hatte ich dort diese zwei Shades eingesammelt, einfach nur, weil da immer wieder standen irgendwelche Magier, haben auf mich geschossen, das war dann ärgerlich und ich saß da und ich hab gedacht so, boah, das ist doch blöd, das ist doch nur, weil meine Resistenzen schwach sind, da wird meine Achillesferse jetzt wieder direkt anvisiert, ja, was ist das denn, das ist ja komplett unehrenhaft, so macht man das doch nicht, da ist es ja nur gerecht, wenn ich mir ein bisschen Unterstützung besorge. Und das war hinterher, stellte sich das als Fehler insofern raus, weil ich glaube mir, ich habe mir dadurch den Bosskampf versaut, weil der war viel zu einfach, weil ich bin da halt mit den beiden Shades dann durchgelaufen und dann kam irgendwann auf einmal der Boss. Und das war dann halt der Moment, wo ich dachte so, ja, jetzt sind die zwei halt dabei.
Wollen wir dann über den Boss sprechen? Also wir haben natürlich jetzt dieses Areal, sind wir da durchgeflogen, aber also möchtest du noch länger in diesem Areal bleiben?
Nö, also ich meine, es ist halt schon wieder die x-te, ein unterirdische Katakombe voller Leichen. Und es hat diese interessanten Elemente, aber die haben wir ja auch erwähnt. Ja. Und ansonsten, weiß ich nicht, also das ist halt jetzt, ich fand's eigentlich auch, und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum ich mir da so breitwillig wieder Hilfe aufgeladen habe. Es ist halt trotzdem einfach ein generisches, hässliches Areal, das nur durch diese kleinen spielerischen Winkelzüge dann doch wieder interessant wird. Und weil ich die Einleitung ganz cool fand, ne? So, hier musst du diese Totenruhe einfach achten, dass die nicht irgendwie wild werden. Und da habe ich mir gedacht, so, ja, die Toten sollen mal selber ihre Ruhe achten und von der Glocke wegbleiben.
Hast du eigentlich, die Frage habe ich jetzt doch noch, ganz am Anfang, als wir dieses Areal betreten haben, gibt es ja diesen Raum, der stockduster ist, wo uns diese Stimme sagt, ne, dieser NPC, hier bitte kein Licht machen. Hast du dich dran gehalten eigentlich?
Ja, habe ich mich da schön dran gehalten. Hinterher, als ich dann meine zwei Begleiter hatte, da habe ich mir gedacht, jetzt können wir ja auch eine Fackel anmachen, ist auch egal, ne? Also das lief dann natürlich schon sehr gut. Ich finde, es gibt ja sehr häufig die Möglichkeit in dem Spiel, was ich so gesehen habe, und ich habe auch schon häufig darauf verzichtet, dass man sich sogar zwei, ich möchte behaupten, es geht manchmal sogar, sich drei Shades zu beschwören. Ich habe es noch nicht gemacht, aber ich glaube, dass das geht. Und dann kann ich mir vorstellen, dann pflügst du da aber auch echt ordentlich durch.
Ja, also an späterer Stelle werde ich darauf nochmal zu sprechen kommen. Aber jetzt genau, kommen wir zum Bosskampf, der übrigens schön wieder räumlich angekündigt wird. Man guckt da einen großen, also ein Saal, ein Kirchenmittelschiff hinunter, an dessen Ende man diese große Nebelwand sieht. Und man sieht aber auch, da warten schon wieder welche. Da warten diese Ringgeister, die man schon kannte. Die sehen wirklich aus wie Ringgeister aus Herr der Ringe. Die kannte man von diesen Friedhofsarealen schon, wo sie aus ihren Särgen rausbrechen. Und da weiß ich nicht, wie du da vorgegangen bist, aber ich habe mir gedacht, es gibt jetzt hier zwei Möglichkeiten. Entweder ich kämpfe mich jetzt hier langsam durch und gehe dann durch die Nebelwand, oder Speedy Gonzales, ich renne einfach durch. Und was habe ich gemacht? Bin natürlich durchgerannt, hat geklappt, Nebelwand, und dann war der Boss vor mir.
Ich habe mir den Weg schon freigekämpft, aber wie gesagt, ne, ich war da mit einem ganzen Entourage sozusagen unterwegs, ja, und dann bist du natürlich auch viel gelassener und denkst dir nicht so, ja, aber oh, und vielleicht sollten wir Ressourcen sparen, ne, wenn wir jetzt dann danach zum Boss kommen. Ich war ja auch der Meinung, wahrscheinlich ist eh nur ein Bonfire dahinter. Oder nee, das habe ich jetzt einfach ganz, ganz klassisch, habe ich mich davor gekloppt und dann sind wir da rein.
Ja, und drin wartet ein Bossgegner, der jetzt, finde ich, nicht besonders interessant designt ist, aber irgendwie einfach cool aussieht. Hat auch einen coolen Namen, der heißt Velstadt. Und das ist ein großer Ritter, wieder schwerer Plattenpanzer, trägt eine riesengroße Keule und ist vor allem ein Nahkämpfer. Und ich weiß nicht, bei dir wird es glaube ich ähnlich sein, aber sobald sich mir ein Boss nur im Nahkampf stellt, habe ich im Grunde schon gewonnen, weil das ist da, wo ich brilliere, bin immer um ihn herumgelaufen, habe ihn in den Rücken gehauen und habe so diesen Weltstädt, der diesen so coolen Namen hat, also problemlos im ersten Anlauf besiegt, ohne Hilfe.
Ja, das gute alte nah ran und ja, von hinten angreifen Prinzip. Ja. Und jetzt hier natürlich aber eben, das meinte ich vorhin, extrem erleichtert durch auch noch zwei Shades, die den abgelenkt haben. Und das ist so häufig ja, finde ich, sowieso der größte Wert von diesen Beschwörungen. Nicht mal, dass sie den Gegner für dich verprügeln, das passiert ja eigentlich nur, wenn du zufällig Spieler-NPCs beschworen hast, wie der eine Typ, ja, der den Smelter-Demon da quasi durch den Ring gezogen hat. Aber dass der Endgegner andere Ziele als dich kennt, ist häufig schon einfach enorm wertvoll.
Ja, total, voll. Ja, also dann würde ich sagen, haben wir beide den gut absolviert. Und da, als dieser Kampf vorbei war, dachte ich mir eigentlich und auch schon wieder gesehen habe, wo es jetzt weitergeht, ne, öffnet sich wieder dann weiterer Durchgang, weiter durch. Da dachte ich schon so, jetzt kann ich ja mein Herz wieder ein bisschen beruhigen, obwohl es kein schwerer Kampf war, ist man natürlich trotzdem so grundaufgeregt, hab mein Adrenalin wieder runtergefahren, folge dem Weg. Und jetzt, André, ging der Puls aber ganz schnell wieder ganz hoch, weil ich plötzlich einen kleinen Vietnam-Flashback erlebte, weil die Person, oder soll ich sagen, das Wesen, das dort am Ende des Ganges nicht unbedingt auf uns wartet, aber einfach so vor sich hinstürft, ist eine Person, die wir kennen. Es ist eine Person, die wir kennen.
Das Geilste an dem ganzen Ding, finde ich, ist dieser Abschluss. Ja, also der Bossfight war ziemlich, ja? Das Gebiet hatte nette Ideen, aber war ehrlich gesagt auch sonst nur ein großes Schulterzucken. Und das war aber wieder einer der Momente, wo ich dachte, das finde ich jetzt aber sehr geil, was sie da gemacht haben.
Voll. Es ist auch diese Stille. Man kommt nach diesem Kampf, egal wie schwer oder leicht der war und dann auch viel gelärmt wurde, läuft man durch diesen kurzen Gang, kommt in so eine Art Krypta und da läuft erstmal eine überlebensgroße Gestalt herum. Offenbar eine hagere Figur zieht hinter sich einen großen Zweihänder her und läuft dort völlig wirr im Kreis. Und ich bin da rein und hab natürlich erstmal nur Schwert und Gestalt gesehen und sofort hier anvisiert und geguckt, oh Gott, geht's jetzt hier direkt weiter, direkt der nächste Kampf? Und dann sah ich, nee, die läuft einfach nur im Kreis. Und dann habe ich mal diese Ruhe kurz genutzt und diese angespannte Haltung und habe mir den angeguckt und gedacht, sag mal, Wendrick, bist du es? Ich kenne dich doch. Und dann stellt sie heraus, das ist also den haben wir schon beim ersten Spiel gesehen.
Den haben wir schon beim ersten Spiel gesehen?
Oh Gott, André, sag bloß, ich hab ihn missidentifiziert.
Ich weiß es nicht. Also ich weiß, Wendrick ist ja der Besitzer von Drangleic Castle.
André, da hab ich einen Magic Moment erlebt, der gar keiner war. Weißt du, was ich nämlich gedacht habe?
Na?
Ich dachte, das wäre der König, den wir im Bosskampf im ersten Dark Souls besiegt haben und seine sterbliche Hülle, die ist aus irgendeinem Grund in dieser Krypta gelandet und der wandelt jetzt hier rum.
Wie, du meinst, du dachtest, das wäre Gwyn?
Guck mal, ich hab's ja gar nicht gecheckt.
Ach so?
ich dachte, es wäre Gwyn.
Ey, es ist alles möglich bei Dark Souls, wer weiß das schon? Also am Ende kommt raus, ja genau, der hieß früher Wendrick, ja, und dann, weiß ich nicht, nach der Scheidung hat er immer wieder seinen Mädchennamen angenommen oder was auch immer. Also das Ding ist, Velstadt, das kann man ja nachlesen, glaube ich, nachdem man ihn besiegt hat oder sowas, ist halt der Leibwächter von König Wendrick. Und dementsprechend ist das jetzt halt also der Wendrick. Und der Wendrick, damit habe ich ja die ganze Zeit schon gerechnet, dass wir den irgendwann sehen und dass sich rausstellt, ja, hier seine Frau, die böse Königin. Ne? Das ist wie die böse Stiefmutter im Märchen, die Königin, da wo wir in Drängeley Castle auf dem Dach auf einmal mit ihr gesprochen haben und sie so gesagt hat, so, ja, also einen zweiten Herrscher brauchen wir nicht, seht mal zu, dass ihr meinen Mann, also den König Wendrich, loswerdet. Das war ja das, wo ich schon bei der Erzählung des Kanzlers gesagt habe, das erscheint mir fadenscheinig, ist bestimmt der Archetyp böse Stiefmutter,
ja.
Weil ja der Kanzler erzählt hat, ja, die Frau kam irgendwie aus fernen Ländern und hat dem König eingeflüstert, er soll mal diese ganzen Riesen platt machen. Und dann hat er ja mit der Kraft der Riesenseelen dieses Schloss gebaut und so. Und jetzt findet man also König Wendrick hier eine Höhle seiner selbst, der aber selber riesenhaft ist, also ist ein, ne, der ist nicht so groß wie wir oder so, ja, sondern es ist ein Riese und er läuft dort im Kreis in einem dunklen Raum wie so ein Panther im Käfig, der durch, weiß ich nicht, 3 Jahrzehnte im Zoo schon komplett gebrochen ist und schlurft nur noch im Kreis, zieht dieses Schwert hinter sich her und ist eine wirklich erbarmungswürdige Gestalt. Und das fand ich schon sehr, sehr cool, muss ich sagen. Also nach dem Bossfight kommst du runter, siehst erstmal dieses Riesenviech, denkst, oh nein, shit, nicht 2 Bosskämpfe hintereinander. Und dann bin ich da auch wirklich, da gibt's ein Item, das man dort einsammeln muss. Und da bin ich ganz vorsichtig durchgeschlichen, weil ich dachte so, das ist jetzt eine Stealth-Sequenz. Du musst versuchen, das schnell einzusammeln, ohne dass er dich entdeckt. Und hab dann später, das habe ich mir später nochmal tatsächlich angeschaut, habe ich nachgelesen. Und hab festgestellt, nee, das hätte ich nicht machen müssen. Der ist also quasi nicht aggressiv, außer du legst es drauf an. Man kann den angreifen und dann ist der auch ein möglicher zweiter Bossfight in diesem Areal, der übrigens einen coolen Kniff hat, nämlich wenn für jede große Seele, die du im Gepäck hast, machst du mehr Schaden bei ihm. Beziehungsweise umgekehrt, wenn du da antanzt und hast noch viel zu wenige große Seelen im Gepäck, dann nimmt der Wendrick immer weniger Schaden. Also wenn du nur eine große Seele im Gepäck hast, dann irgendwie 1/5 Schaden und so weiter.
Ich bin ja immer noch völlig geflasht. Ich dachte, wir haben es hier mit Quint zu tun, der jetzt aber der im zweiten Teil Wendrick geworden ist und aus irgendeinem Grund nochmal ein zweites Leben hatte. Mein Gott, okay, krass, aber es ist trotzdem cool. Ja, Wendrick, also ich hab ihn tatsächlich angegriffen, aber man muss ihn ein bisschen triggern, damit er auch kämpft, weil ich habe so 2-3 Mal gegen seine Knöchel geschlagen und da kam nichts zurück und dann habe ich es auch gelassen, weil ich auch irgendwie nicht so richtig verstanden habe. Also ich glaube, im Nachhinein hätte ich ihn gerne erlöst, sage ich mal, aber in dem Moment habe ich nur gemerkt, der wehrt sich nicht, dann höre ich auch auf.
Ja, also ich fand ihn halt echt so traurig und so tragisch. Ich hatte aber natürlich auch Schiss, dass das jetzt irgendwie dann auf einmal ziemlich hart wird. Und dann habe ich mir gedacht so, nee. Ich glaube, da wird nämlich auch jetzt nicht direkt ein Bonfire freigeschaltet, ne? Das ist nicht so, dass man jetzt sagen könnte, jetzt mal hier abspeichern und danach kannst du machen, was du willst. Ich glaube,
nee,
es gibt nämlich nur dieses Item, das wir schon lange, lange suchen, nämlich den Ring des Königs, den man da einsammeln kann.
Und dann kein Bonfire und das ist auch der Grund, weil dann habe ich so ein Homeward Bone benutzt und war dann da raus. Und ich glaube, wenn da ein Bonfire gewesen wäre, aber es ergibt tatsächlich ja aus der Lore keinen Sinn, glaube ich, da ein Bonfire hinzupacken. Wenn da eins gewesen wäre, wäre ich nochmal zurückgekehrt und hätte ihm eins auf die Mütze gegeben, aber so habe ich es dann tatsächlich hinter mir gelassen, weil ich laufe da nicht nochmal hin. Also ich bin doch nicht wahnsinnig.
Ja, genau. Also habe ich jetzt auch nicht großartig noch einen Gedanken drauf verschwendet. Ich habe mich dann auch einfach zurückgebeamt und gut ist. Aber fand das, also das war echt ein relativ starker Moment. Also einfach dieser riesige dunkle Saal und einfach der Gedanke, wie lange der jetzt da einfach schon so trostlos im Kreis laufen musste, das arme Schwein. Es gibt ja noch einen Hinweis außerdem. Auf dem Rückweg, dann steht ja auf einmal die Emerald Herald Dame, ja, also Lady Level Up steht ja da auf einmal rum. Und die sagt dir dann ja so, ey, cool, ey, das ist jetzt das Symbol des Königs. Und ich so, ja, danke, weiß ich selber. Ne? Und sie so, ja, geh damit mal nach Osten, dass du selber König werden kannst. Ja. Und ich so, okay, weiß nicht, ich habe den letzten König gerade gesehen, er scheint mir nicht sehr erstrebenswert, aber nach Osten, danke. Wo ist hier bitte Osten?
Ja, das ist wirklich gut. Wo ist Osten? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, wie bist du denn dann weitergegangen? Weil ich glaube, jetzt trennen sich unsere Wege wieder ein bisschen.
Also wie gesagt, ich bin dann auch erstmal, habe ich gedacht, so, nee, ich habe jetzt keine Lust, den Weg zurückzulaufen. Benutze also den Homeward Bone, ja. Und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt hast du den Ring, das heißt, jetzt geht's also ab und die Türen des Königs checken. Und die, an die ich mich am meisten erinnern konnte, ist die, die im Forest of Fallen Giants ist. Da ist ja das eine Bonfire mit dem Kräuterhexchen, das uns für günstige 12.000 Seelen oder so unseren ersten Branch of Yore verkauft hat. Und direkt bei ihrem Bonfire ist eine Leiter, die nach unten führt. Da läuft man auf so einer Brücke über diesen Innenhof, der komplett in Flammen steht. Das ist der Weg zum allerersten Boss damals gewesen. Oder dem ersten Boss, den ich gemacht habe. Und da war eine Tür des Königs, das wusste ich noch ganz genau. Und da bin ich dann zuerst hin.
Geil. Ich habe zu dem Zeitpunkt mich nur an eine Tür erinnern können und ich war mir sicher, es gibt auch sonst keine anderen Türen dieser Art in dem Spiel. Nämlich die Königstür im Schloss Drängelig da unten. Die große Pforte, die sich nicht geöffnet hat, von der ich wusste, okay, da wird der Ring als Schlüssel gebraucht werden. Und deswegen bin ich dahin. Ich hatte gar keine Ahnung mehr, dass es vor 50 Stunden mal andere Türen dieser Art gab. Ehrlich gesagt, aber auch zu meiner Verteidigung, eine der Türen, also ich habe nur eine der Türen, nämlich die du gerade beschrieben hast, mal gesehen. Und das ist wirklich ja schon lange her. Die anderen habe ich nie bewusst wahrgenommen.
Also ich meine, so viel besser war es ja gar nicht, weil der Gag ist, das kann man ja kurz noch erzählen. Ich laufe dann also dahin, ja, denk mir, so. Jetzt, ne? Jetzt wird aber einiges passieren. Dann stehe ich also in dem Forest of Fallen Giants da, in dieser, weiß ich nicht, diesem verfallenen Schloss vor der Tür des Königs, ja, packe meinen Ring aus, die Tür guckt sich den Ring prüfend an und sagt, jawohl, genau den Ring habe ich gesucht, hervorragend, dann öffnet sich ganz langsam ein Verschlussmechanismus, direkt dahinter gibt es den Blick auf ein Bonfire frei in einem Raum, ich so, ah, super, neuer Abschnitt, hervorragend, ja, Bonfire aktiviert, laufe weiter und wo komme ich raus? Oberhalb des brennenden Wurmgangs, ja, in diesem Innenhof im Forest of Fallen Giants. Da liegen ein paar Items, sammle die Items auf, gucke mich um. Und das heißt also, ich habe ein Areal von der Größe meines Wohnzimmers freigeschaltet. Und da ist nichts. Und ich so, hä? Hä? Aber hier muss es doch jetzt weitergehen. Und das war's. Und da war einfach gar nichts. Also stellt sich wieder raus, doch, da war was, André, ja. Aber in dem Moment habe ich erstmal gedacht so, what the fuck? Moment mal, ist der Ring des Königs jetzt auch eines dieser Castlevania-Accessoires wie Branch of Yore oder sowas, das jetzt halt irgendwie an 5 Stellen im Spiel nochmal 2 Meter Wegstrecke freischaltet und dir 3 Items gibt, aber das ist eigentlich nicht der Schlüssel, um Richtung Ende zu gehen. Da war ich erstmal super irritiert, weil ich dachte so, ich habe keine Ahnung, was ist denn jetzt? Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt musst du überlegen, wo waren denn die anderen Türen des Königs? Da ist es übrigens von großer Hilfe, dass wir diese Podcast-Reihe dazu machen,
ja.
Weil da kann man einfach in seinem Dokument Tür des Königs eingeben oder sowas und gucken, wo habe ich mir das notiert, wo waren die Dinger?
Ja, das stimmt. Ich hab mir die nie aufgeschrieben, weil ich bin an denen immer vorbeigelaufen. Ich habe ja auch später dann, also wenn du dich noch erinnern kannst, da haben wir auch damals drüber gesprochen, bei Shaded Forest of the Fallen Giants, jetzt bin ich mir nicht sicher, da, wo der Nintendo-Wald ist, wo man an dieser Weggabelung ist.
Das ist Shaded Woods.
Ne? Genau, Shaded Woods. Da gibt's ja eine der Weggabelungen, die führt zu so einem Riesenfleisch-Oger, von dem ich damals schon erzählt habe, der war mir zu krass. Ich bin nicht an dem vorbeigekommen, um zu gucken, wo der Weg weitergeht. Und dann habe ich mich auch wieder dran erinnert, du hast damals gesagt, da ist nur eine Tür, da kommt man nicht weiter, da braucht man irgendwas. Das habe ich mir natürlich nie aufgeschrieben, weil ich da gar nicht hingekommen bin. Und so waren meine Notizen in der Hinsicht unvollständig. Ich wusste wirklich nur noch die eine Tür, Drängele Castle. Ich denke mal, das Spiel wird bald vorbei sein, wenn ich da jetzt durchgehe.
Ja, also bei mir war es dann so, ich habe dann halt tatsächlich in Shaded Woods weitergemacht, weil da war die nächste Tür notiert. Der Gag ist, dass ich dann die Tür in Drängele Castle, ich glaube, die hatte ich mir gar nicht mehr aufgeschrieben.
Ach.
Weil die war so direkt neben einem Bonfire und so. Das erschien mir dann offensichtlich nicht wichtig, das aufzuschreiben, weil in dem Moment dachte ich so, ja, okay, das weißt du ja eh, ne? Ist ja auch direkt leicht zu erreichen oder sonst irgendwas.
Das weißt du ja eh.
Ja, genau. Und dann später, ja, als ich dann sozusagen da fertig war und es eigentlich darum ging, so, jetzt muss ich durch diese Tür, das war dann der Moment, wo ich dann hinterher da stand, dachte, ja, wo war denn jetzt noch eine Tür?
Ja, das ist ja spannend. Dann können wir uns jetzt in der Zwischenzeit zur nächsten Folge überlegen, wo wir hier ansetzen werden, bei welcher Geschichte. Am Ende kommen wir wieder alle zusammen, glücklich vereinigt, aber der Weg dorthin, der wird nochmal interessant für uns beide.
Auf jeden Fall, diese Fäden werden irgendwann zusammenlaufen. Wir werden nur wieder feststellen, wie viele Zeitsprünge werden nötig sein. Ja? Wird die weitere Erzählung Inception-Tenet, ja? Oder wird es doch eher Rambo 3? Das erleben wir, meine Damen und Herren, in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin.